Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom OXCast. Mein Name ist Patrick Polowski und heute spreche ich mit Jennifer Schmidt, die auch bei dem OX-Symposium dabei sein wird am 14.04. Für alle von euch, die noch kein Ticket haben, am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung für euch. Aber hier jetzt erstmal eine kurze Vorstellung von der Jennifer und dann legen wir auch direkt mit dem Thema los.
Ja, ich bin Jennifer Schmidt, Professorin für Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden und vom Hintergrund her Psychologin mit einer sehr starken Verankerung in der Biopsychologie. Also ich habe schon in meinem Studium in der Abteilung für physiologische Psychologie als Hilfskraft gearbeitet, meine Diplomarbeit gemacht und ja, da den Bereich der sogenannten Psychophysiologie für mich entdeckt, also Zusammenhänge zwischen körperlichen Reaktionen und mentalen Prozessen, die man messbar machen kann. Und das ist halt die Grundwissenschaft, auf der auch Biofeedback aufbaut. Von daher haben wir das damals auch gelernt im Rahmen des Studiums und auch entsprechende Seminare, Workshops in dem Bereich gemacht. Und das hat mich damals schon immer fasziniert, wie man tatsächlich objektiv die eigentlich automatischen oder autonomen Körperreaktionen messen und dann auch beeinflussen kann.
Okay, stark. Also ich muss sagen, erstmal ist mir das Feld gar nicht bekannt gewesen. Also ich hätte erahnen können, dass es das gibt. Aber das ist jetzt nichts unbedingt, was wir aus der Sportwissenschaft, wo wir ganz viel Berührungspunkte mit haben. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass wir so Worte wie Feedback, Biofeedback und Neurofeedback schon so ein bisschen anschwappend in unserer, ich sag mal, Fitnesswelt schon mitbekommen. Du kriegst es sicherlich auch mit, diese ganzen Variables und das, was kann man denn messen? Ist das, was wir messen können, wichtig? Deswegen bin ich sehr, sehr hellhörig geworden, als ich dein Expertenfeld gelesen bzw. mitbekommen habe und dachte mir, wie wär's, wenn wir das aufräumen? Also du kommst aus der Forschung, du kennst den wissenschaftlichen Hintergrund. Wo können wir da starten zu sagen, okay, es gibt evidenzbasiertes Biofeedback oder wie sind wir überhaupt dahin gekommen, darüber nachzudenken, bestimmte Dinge zu messen und was ist, und hinten raus natürlich sehr gerne, über den Humbug, beziehungsweise wo schwingt das Pendel zu weit? Ja. Das fände ich mal super spannend.
Ja, sehr gerne. Ich kann mal einen kurzen historischen Abriss geben. Also es war wirklich so in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass man festgestellt hat, oh, wir können ja inzwischen mit der Technik die körperlichen Regungen messen. Also sowas wie die Gehirnaktivität zum Beispiel. Das EEG ist ja schon in den 50er Jahren aufgekommen. Aber tatsächlich, dass man gemerkt hat, wir können etwas messen und vor allen Dingen können wir solche Regungen wie auch Hirnaktivität durch Lernprozesse beeinflussen. Das hat man damals tatsächlich schon an Tieren festgestellt. Also Studien an Katzen wurden durchgeführt, wo man festgestellt hat, dass man ein bestimmtes Muster in der Gehirnaktivität, die sogenannten Alpha-Wellen, die sonst immer dann auftreten, wenn es dunkel wird oder man die Augen schließt, dass man die mit klassischer Konditionierung, das kennen ja die meisten noch, koppeln kann an bestimmte Hinweisreize. Also man kann das Gehirn trainieren, automatisiert aufgrund von Reizen solche Muster darzustellen. Und auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, dass man auch operante Konditionierung, also Belohnung und Verstärkung einsetzen kann, um körperliche Prozesse zu konditionieren. Inzwischen ist das total geläufig in der Psychophysiologie. Das ist quasi Standard, dass das so ist. Aber damals war das echt so eine kleine Sensation, wo man dann gesagt hat, oh, wenn wir körperliche Probleme haben, sowas wie einen epileptischen Anfall oder eine erhöhte Muskelverspannung, die man auch wirklich mit diesen Messungen nachweisen kann, vielleicht können wir dann diese Lernprinzipien auch nutzen, indem wir Menschen ihre Körperaktivität objektiv gemessen zurückmelden, sodass sie sehen, was sich verändert, wenn sie bestimmte Dinge tun. Um dann solche Strategien selber auch häufiger einsetzen zu können, um gezielt körperliche Fehlzustände auch regulieren zu können. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde des Biofeedbacks, wo man sich gesagt hat, wow, jetzt haben wir ein Fenster zum Körper. Wir können objektiv die Veränderung sichtbar machen. Das hat nichts mit irgendeinem Esoterik-Blabla oder so zu tun, sondern es ist wissenschaftlich fundiert messbar. Genau, okay, das war spannend. So ein bisschen der Hintergrund.
Und du hast ja jetzt EEG genannt. Was hat's also, und auch gleichzeitig, es ist so Standard oder Status quo bei uns geworden. Was gehört noch dazu, zu den Möglichkeiten, wo wir sagen würden, da lehnen wir uns nicht zu sehr aus dem Fenster?
Ja, also Indikatoren des autonomen Nervensystems gehören dazu, zum Beispiel die Hautleitfähigkeit, also die Schweißdrüsenaktivität. Das kann sehr gut über elektrischen Widerstand gemessen werden. Und die steht zum Beispiel in Verbindung mit emotionaler Erregung, ist also ein ganz guter Stressindikator. Und so kann man dann halt auch quasi Stress durch bestimmte Strategien reduzieren und das messbar machen über die Hautleitfähigkeit. Ein anderes System ist das kardiovaskuläre System, also Herz-Kreislauf. Da können wir die Herzfrequenz messen. Und in den letzten Jahren ist vor allen Dingen die sogenannte Herzfrequenz- oder Herzratenvariabilität ein großes Thema geworden, weil man festgestellt hat, dass das ein sehr guter Indikator für alle möglichen körperlichen Fehlbalancen im autonomen Nervensystem darstellt. Also auch stressbezogen, aber auch Fehlbalancen, die mit bestimmten Krankheiten einhergehen. Und das kann man sehr gut auch per Biofeedback trainieren. Dann gibt's noch die Hauttemperatur, also die Weite der Blutgefäße gemessen über die Hauttemperatur. Das kann man ganz gut messen. Und auf der muskulären Ebene können wir das Elektromyogramm messen, also Muskelaktivität dann elektrisch sichtbar machen.
Okay, ja, davon kennen wir dann tatsächlich doch ein paar Sachen. Also HRV hat sich ja echt etabliert. Ja. Gleichzeitig denke ich mir, also du hast jetzt gesagt, das kann man dann mit Biofeedback trainieren. Meine Frage ist, oder ich sag mal so, ich komme jetzt mal von der Seite, wo vielleicht eventuell das Pendulum zu weit geschwungen ist, dass wir sagen, ja, dann weiß ich auch ganz genau, wie ich den Stressor eliminieren kann. Also wir haben gelernt, es gibt verdammt viel Variabilität und sehr viele Wege führen nach Rom. Das heißt, man muss nicht immer vice versa denken. Also man sieht etwas, was man messen kann, aber dann kann man vielleicht nicht genau den perfekten Weg zurückgehen, um eben die Lösung zu finden. Und jetzt frage ich dich, was passiert denn da, wenn man einem Menschen das Feedback gibt? Also was etabliert sich da für eine im Idealfall positive Schleife, dass ich merke, ach, guck mal, ich bin jetzt muskulär angespannt, jetzt mache ich etwas dagegen. Mhm. Ist das nachhaltig? Ist das nur ein kurzfristiger Effekt? Also das sind so spannende Themen.
Ja, genau. Wo fange ich an? Prinzipiell geht man davon aus, dass es nicht die eine einzig wahre Strategie gibt, mit der man dann bestimmte Symptome positiv beeinflussen kann, sondern Biofeedback ist halt ein idiosynkratischer Ansatz, so nennen wir das. Das heißt, es ist für jede Person individuell möglich, eine Strategie zu finden, die für sie persönlich funktioniert durch das Feedback. Weil die Person sieht ja, an was muss ich denken, was muss ich machen, wie muss ich mich hinsetzen, damit diese Muskelaktivität sich verbessert oder damit meine HRV sich verändert. Bei der HRV, das ist nochmal ein bisschen eine Ausnahme, weil das kann man halt sehr gut über die Atmung beeinflussen. Und deswegen ist es eine der wenigen Biofeedback-Methoden, wo man in der Regel auch was vorgibt. Beim Neurofeedback zum Beispiel, ich habe ja selber Studien dazu durchgeführt, haben die Personen ganz unterschiedliche Strategien gefunden und dann auch berichtet. Also sie sollten ihre Gehirnaktivität nach der Konfrontation bei mir mit Heißhungerlebensmitteln in einen besseren, stressfreieren Bereich bringen. Also wir gehen davon aus, dass Heißhungerlebensmittel so eine Art Suchtmuster im Gehirn auslösen können. Und das kann man aber halt dann auch wieder regulieren, wenn man einmal weiß, wie sich das anfühlt und was dagegen hilft. Und da haben die Personen dann halt, manche haben berichtet, sie haben an nichts gedacht, manche haben berichtet, sie denken an einen Waldspaziergang, andere haben gebetet oder rückwärts gezählt und dadurch hat sich bei denen das Muster reguliert. Es gibt immer unterschiedliche Ansätze, was an Strategien halt auch wirklich nachgewiesen ist, ne? Also wie gesagt, bei der Herzratenvariabilität wissen wir, dass durch die Atmung auch bestimmte physiologische Prozesse angeregt werden, wie zum Beispiel eine Erhöhung des Sauerstoffaustauschs. Es werden Barorezeptoren, also Druckrezeptoren, die den Blutdruck regulieren, die werden stimuliert durch bestimmte Atemtechniken und dadurch geht die Herzratenvariabilität auch entsprechend mit. So, ne, das ist nicht bei allen Biofeedback- und Neurofeedback-Methoden so gut belegt, wie die Wirkmechanismen tatsächlich sind. Bei der HRV ist es tatsächlich am besten belegt, dass es über die Atmung gut funktioniert, aber inzwischen gibt es auch einige Studien, die zeigen, es hat auch einen Mehrwert, das Feedback zu haben und nicht nur die Atmung zu regulieren. Das könnte man ja auch denken, ne?
Ja, dieses übergreifende Thema. Wie können wir jetzt ein Fass aufmachen, wo wir alles reinwerfen im Sinne von, wir kriegen das Feedback. Was macht das mit uns? Also alleine schon der Prozess, diese Fähigkeit zu haben, unter der Haube mal nachzuschauen. Ne? Meinst du nicht auch, dass das, also so kenne ich es aus der Schmerzforschung, dass du dadurch Reassurance quasi den Menschen gibst und etwas in die Hand gibst, dass sie auch so eine Art Selbstwirksamkeit
absolut. Ja, das ist ganz am Anfang ist man davon ausgegangen, dass Biofeedback wirklich auf dem rein physiologischen Lernen basiert. Ne? Also im Sinne von, ich habe Spannungskopfschmerz, weil meine Rücken- oder Nackenmuskulatur verspannt ist. Wenn die entspannt ist, geht der Kopfschmerz weg. Und ich muss nur lernen, die zu entspannen. Aber man hat dann gerade in 84 gab es von Holroyd und Kollegen eine ganz wichtige Studie, wo er gezeigt hat, gerade die Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiger Wirkfaktor, weil Menschen, die sich vorher ihrem Körper komplett ausgeliefert gefühlt haben, auf einmal merken, ich kann da was machen und zwar ohne Schmerzmittel. Ich kann durch eigene Strategien meinen Körper beeinflussen, dem ich mich sonst ausgeliefert gefühlt habe. Mhm. Also es ist ein total wichtiger Wirkfaktor. Ein weiterer Wirkfaktor, der auch immer diskutiert wird, ist die Interozeption, also dass Menschen auf einmal merken, wie fühlt sich eigentlich ein verspannter Rücken an und eine viel höhere Sensibilität für den eigenen Körper bekommen und dann auch frühzeitig präventiv gegensteuern können, bevor alles so verspannt ist, dass man quasi nichts mehr wirklich dran machen kann.
Ja, bevor man in die Sackgasse fährt sozusagen. Mhm. Ja, finde ich spannend. Ich selber, diese Interozeption, die habe ich im Kontext von... Wir haben so eine, die nennt sich Optimal Theory, die Gabriele Wolf ist da ganz groß. Wir sprechen davon, intern und extern Cues geben. Also wenn du jemanden etwas anleitest, Bewegungen. Und das, vielleicht fände ich das, vielleicht kriegen wir es hin. Ich weiß es nicht. Ich will dir nur den Input mal geben, weil ich da direkt dran denken muss, wenn wir über Performance sprechen und über auch Rehabilitationsprozessen, werden diese im Idealfall optimiert. Also durch die Bank hat man gesehen, der Balance verändert sich, die Effizienz der verändert sich grundsätzlich bei den Menschen, wenn wir denen einen externen Faktor geben. Das heißt, zumindest in der Bewegungswelt, in der wir uns befinden, haben wir gesehen, dass wenn du denen sagst, hey, konzentrier dich mal hinten auf die Linie anstatt auf deinen Fuß, merkt man, dass der Körper in so einer Art, also diese Selbstorganisation dadurch gefördert wird und dann eine bessere Strategie entsteht. Wie würdest du das zusammen auf, also wenn wir es jetzt mal versuchen, auf ein Blatt zu bringen, ich kenne es auch aus der Psychotherapie, bei Panikattacken oder grundsätzlich bei Traumata ist ja diese, ich glaube, ein Riesenwort, was überall irgendwann mal kommt, ist Selbstreflexion. Also, dass man es überhaupt erfährt, was gerade da passiert und so. Das ist ja ein Riesenbatzen, den können wir nicht zur Seite schieben. Aber versuchen wir das mal auf ein Blatt zu bringen. Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht.
Also, ich sehe da jetzt zwei Aspekte. Wenn du den Aspekt der Selbstreflexion ansprichst, haben wir es natürlich irgendwo darin, indem man gerade am Anfang einer Biofeedback-Behandlung halt auch schaut mit dem Patienten zusammen, was wirkt denn jetzt für ihn? Und das Schöne ist, dass er halt immer das Feedback hat. Also, dass es nicht darum geht, fühlt der jetzt weniger Schmerzen? Der muss das nicht irgendwie selber noch bestimmen, sondern er hat etwas, was ihn extern validiert, sage ich jetzt mal. Was extern sagt, okay, jetzt ist der Muskeltonus tatsächlich geringer geworden, beispielsweise. Oder jetzt ist die Herzratenvariabilität gestiegen. Ne, und dadurch bekommt man halt direktes Feedback, welche der eigenen Strategien funktionieren. Gleichzeitig kann es auch hilfreich sein, mal aus dem eigenen Körper rauszugehen, weil man sich eben auf einen Monitor fokussiert. Ne, das widerspricht so ein bisschen der Interozeption eigentlich, aber auf der anderen Seite passt das zu dem, wo du gerade gesagt hast, fokussier dich lieber auf die Linie und der Körper organisiert sich schon von selbst. Und da geht man ja auch tatsächlich davon aus, dass nicht nur dieses, ich bekomme ein belohnendes oder bestrafendes Feedback, sondern auch klassische Konditionierung eine Rolle spielt. Also, dass der Körper merkt, wenn das da vorne, immer wenn das grün ist, dann ist er in der richtigen Aktivität. Und wenn ich jetzt wieder den gleichen Hinweisreiz bekomme, da kann man später auch mit Stressoren zum Beispiel arbeiten, dann gehe ich in diese Aktivität und dann gehe ich eben nicht in den Stresszustand, sondern ich weiß dann in der Sitzung immer, wenn ich Hausaufgaben machen muss, zum Beispiel, was mich jetzt stressen könnte oder wenn ich irgendwie angeguckt werde von anderen Menschen, das könnte mich auch stressen, dann weiß der Körper irgendwann, ich muss jetzt in den Entspannungsmodus gehen, nicht in den Stressmodus, ne, durch das Training. Und das sind halt Lernprozesse. Und wir wissen ja beim Lernen, man muss einfach einige Wiederholungen machen und irgendwann passieren auch Dinge automatisch, ne, dann bilden sich auch körperliche Gewohnheiten, ohne dass wir das immer bewusst steuern müssen. Und von daher, du hattest gefragt, ist das nachhaltig? Da gibt es auch Meta-Analysen, die das zum Beispiel bei Migräne oder bei Spannungskopfschmerz auch zeigen, dass auch nach der Behandlung 12 bis 15 Monate später ohne Medikation und ohne Booster-Sessions, was man ja auch öfter mal machen kann, die Effekte immer noch da sind. Also Schmerzreduktion, Reduktion der Tabletteneinnahme, Steigerung der Selbstwirksamkeit, weil Biofeedback eben davon ausgeht, nicht die Leute von Geräten abhängig zu machen, sondern dass wir mit einer Intervention den Körper trainieren, damit er dann imstande ist, sich wieder selbst richtig zu regulieren. Ne? Und zwar ohne Medikamente, durch die Strategien, die er dann halt durch implizites Lernen halt mitbekommen hat.
Ja, verstehe. Okay, spannend. Also so, dass der da die hauseigene Apotheke nutzt, um da eben herum zu experimentieren. Ja, spannend. Also ja. Ich finde den wichtigsten Punkt da, diesen Platz für Selbstorganisation und sehr wahrscheinlich auch dieses Aufbrechen von Pattern und das Neuerlernen eben von einem Kontext, der hinten raus nicht mit Bestrafung oder mit negativem Feedback einhergeht, sondern man merkt, ah, das ist eine positive Feedbackschleife und das Gehirn merkt sich das oder das, ich sag lieber immer das Bewegungssystem oder das System an sich, dass das eine gute Lösung ist und diese Lösung wird dann im Endeffekt trainiert. Das macht total viel Sinn. Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher. Das ist eine große Säule bei uns, aber gleichzeitig kann man diesen Novelty-Effekt auch nicht da herausbrechen. Man weiß auch nicht, ob die Leute echt externe Cues dann auch annehmen oder ob sie sich selber Analogien schaffen. Also das steht noch alles wirklich in den Sternen. Und ich sehe einfach nur diesen Mehreffekt, dass das ein Instrument ist und dass wir eben Dinge aufbrechen. Ich glaube, so kann man das vielleicht festhalten. Aber du hast jetzt auch schon zweimal den Unterschied zwischen Neurofeedback und Biofeedback gemacht. Magst du das einmal ganz kurz aufbröseln?
Mhm. Ja, also Biofeedback war klassischerweise, ursprünglich war es der Sammelbegriff, der Überbegriff. Heute wird er eigentlich eher für die sogenannten peripherphysiologischen Anwendungen verwendet. Also alles, was mit Hautleitfähigkeit, Herz-Kreislauf-System, Muskulatur und Temperatur zu tun hat oder auch Atmung generell. Es gibt ja auch Atembiofeedback, auch über CO2-Gehalt zum Beispiel. Also gibt noch viel, viel mehr Methoden, die will ich jetzt nicht alle aufführen. Und Neurofeedback ist eben alles, was sich mit dem zentralen Nervensystem beschäftigt, im Wesentlichen mit dem Gehirn. Also klassischerweise das sogenannte EEG-Biofeedback oder es gibt inzwischen auch andere Formen von Neurofeedback, wo zum Beispiel FMRT, also funktionelle Magnetresonanztomographie, auch eingesetzt wird, um die Regulation von tiefliegenden Hirnstrukturen sichtbar zu machen. Ist natürlich sehr teuer, sehr aufwendig und nicht für die tägliche Praxis geeignet, aber da gibt es Forschung zu. Oder die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie, FNIRS genannt. Da wird der Blutfluss im Frontalhirnbereich an der Stirn gemessen mit Hilfe von Lichtsensoren, können die oberen Hirnschichten auch abgebildet werden. Und das ist auch so eine neuere Technik. All das ist Neurofeedback, also immer, wenn wir uns mit der Regulation des Gehirns an sich beschäftigen.
Okay, das macht total viel Sinn. Also für mich ist in Bio immer Neuro versteckt, aber diese Aufteilung macht natürlich in dem Kontext total viel Sinn.
Wie gesagt, aber, klassischerweise war es auch so integriert.
Ja, klar. Du hast aber meine Folgefrage sehr schön vorbereitet mit dem MRT beziehungsweise mit dem FMRT. Was kann so ein Physio oder ein Trainer, du weißt ja, das ist so unsere Bubble, was kann man so schnell es geht oder so sinnvoll es geht auf die Straße bringen? Also was ist kosten-nutzen-technisch? Was denkst du, was die Zukunft so bringen könnte? Ich hatte am Anfang Wearables genannt, aber HRV haben wir ja auch schon, Endgeräte, die gar nicht so schlecht sind.
Ja.
Wo siehst du die Zukunft oder überhaupt das Potenzial, dass wir sagen können, hey, mit ein paar Euro oder mit wirklich nicht allzu viel Zeitaufwand könnten wir das in die Therapie bringen?
Ja, also das periphere Biofeedback, da gibt's echt schon sehr gute mobile Lösungen. Lange hat man da noch gebasht, weil man gesagt hat, die Aufnahmequalität ist nicht gut genug, die Datenqualität ist nicht gut genug. Ist aber nicht mehr so. Also die Datenqualität ist gut. Also selbst das, was man mit dem Handy, mit einer App messen kann, die Datenqualität ist gut. Und auch von Wearables wie jetzt so Watches zum Beispiel, ist die Datenqualität immer besser. Und das kann man halt auch leichter lernen. Ich finde auch, die Zusammenhänge sind einfacher zu verstehen und einfacher an Patientinnen und Patienten zu vermitteln. Wie jetzt zum Beispiel ein Anstieg der Hautleitfähigkeit mit einem Anstieg des Stresslevels zu tun hat. Ne? Das kann man ganz gut vermitteln. Herzratenvariabilitätsbiofeedback ist in meinen Augen das allerbeste, zukunftsträchtigste generell, weil der Wirkmechanismus für mich am klarsten belegt ist und es trotzdem sehr gute und stabile Messungen gibt, die man auch im Heimtraining selber machen kann und die Effekte sind einfach richtig gut. Wenn man es regelmäßig macht, kann man so viel Positives mit HRV-Biofeedback erzählen. Und Neurofeedback, da haben wir gerade die Entwicklung. Lange Zeit gab es wirklich auch nur, ich sage mal, Crap-Systeme auf dem Markt, ne, die irgendwas messen, was eigentlich eher Rauschen als EEG ist. Aber auch das wird besser. Also ich arbeite auch mit Ingenieuren zusammen, die da was entwickeln, die eine hohe Expertise im Bereich der Artefaktunterdrückung haben, was solche EEG-Aufnahmen angeht. Und die entwickeln da wirklich gute Elektrodensysteme, die auch im Heimgebrauch nutzbar sind. Und auch entsprechende Apps, die auch den ganzen Datenschutzanforderungen und dem allen gut entsprechen, ne? Also wo man auch remote quasi überwachen kann als Behandler, was da jetzt eigentlich passiert, während der Patient zu Hause trainiert und das Ganze trotzdem nach den entsprechenden Datenschutzregelungen. Also da ist viel Bewegung drin, auch Kombination mit virtueller Realität gibt es einige Ansätze inzwischen. Also ich denke, die nächsten Jahre wird sich dann noch einiges verändern. Auch KI zur Algorithmusfindung zum Beispiel ist ein großes Thema. Ne? Wie können wir jetzt Muster, die bei einzelnen Personen mit Stresszuständen einhergehen, vielleicht wirklich auch in der Physiologie mit KI detektieren und dann als Feedbacksignal nutzen, wird sehr interessant. Aber das ist schon ein bisschen der Ausblick. Um auf deine Frage zurückzukommen, was können jetzt Trainer, Physios einsetzen? Ich würde sagen, alles, was mit dem autonomen Nervensystem zu tun hat und auch EMG-Biofeedback kann man auch sehr schnell verstehen, wenn man sich mit EMG sowieso schon ein bisschen auskennt. Und da gibt's gute Systeme auf dem Markt für ein paar hundert Euro. Also das zwischen 100 und 500 Euro kriegt man schon gute Systeme.
Okay, gleichzeitig will ich so ein bisschen, also erstmal eine riesen Zukunft. Ich habe auch direkt an Machine Learning gedacht und Algorithmen, die da sicherlich eine große Rolle spielen bei der Komplexität der Daten, die dann auch zunimmt. Ne? Gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen mit ein bisschen die untere Message noch ist, man sollte schon das Know-how haben, weil das wäre so meine Abschlussfrage auch. Wenn sich jemand mehr und ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, in welche Richtung würdest du zeigen und wann würden oder gehen deine Alarmglocken an, wenn du irgendetwas liest und dir denkst, okay, das ist ein Indikator für Humbug und das ist definitiv eine Wissenssackgasse. Wo kann ich mich eher hin orientieren, um zu lernen und nicht irgendwie jetzt morgen ein mobiles EEG-Gerät zu holen und dann zu denken, ah, ich gebe den Leuten noch mehr Daten an die Hand und werde sie vielleicht sogar im Worst Case pathologisieren, dadurch, dass ich denen jedes Mal sage, oh, du schläfst grottenschlecht jede Nacht.
Ja. Es gibt gute Ausbildungsseminare von verschiedenen Anbietern, die wirklich im Biofeedback halt auch renommiert und erfahren sind. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit zu starten, weil einer der größten Knackpunkte ist, dass man tatsächlich wissen muss, wann messe ich ein vernünftiges Signal und wann nicht. Und das ist manchmal die Einschränkung bei so ganz autonomen Systemen, wo man auch gar nicht die Signale wirklich überprüfen kann. Das gibt's manchmal. Also das heißt, ich setze mir einfach einen Haarreifen auf und der sagt mir, wenn jetzt die Blume irgendwie aufblüht, dann bist du entspannter und wenn sie zugeht, dann nicht, ohne dass jemand überhaupt die Datenqualität überprüft. Wenn das alles total automatisiert ist und ohne irgendeinen Check, ohne irgendeine Supervision, sehe ich das schon als sehr kritisch an. Ne? Das kann man jetzt auf einem, wenn man zu Hause ein bisschen entspannen will und keine richtig schwerwiegenden Probleme hat und man macht das mit seiner Smartwatch irgendwie mit so einem HRV-Biofeedback, dann ist das okay. Aber bei Patientenversorgung würde ich immer sagen, dass man sich eine gute Ausbildung erstmal zulegt und die ist auch gar nicht so teuer wie Ausbildung in anderen Bereichen, einige Grundlagenseminare zumindest mal zu machen. Wenn man sich wirklich als Biofeedback-Trainer bezeichnen will, gibt's da auch in Deutschland zumindest ja, eine Art begrifflichen Schutz, ne, dass man sagt, okay, das ist halt auch ein Ausbildungsprogramm, was man durchläuft, wo man auch Praxiserfahrung und Supervision dabei hat. Wenn man es einfach nur mal so ergänzend in der Therapie einsetzen möchte, wie gesagt, dann sollte man zumindest darüber Bescheid wissen, wann die Signalqualität krude ist und wann sie halt wirklich gut genug ist, um nicht irgendwas zu messen und ein falsches Feedback halt auch zu geben, sondern dass der Patient auch wirklich das Feedback über seine Körperaktivität bekommt.
Okay, stark. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Vielleicht können wir im Nachhinein nochmal schauen, dass du mir 1-2 Seminare nennen darfst oder kannst. Ich weiß nicht, dann kann ich die gerne mal verlinken für Leute. Ja. Da ist mir noch eine Abschlussfrage, noch eine zusätzliche eingefallen. Siehst du da, weil du es auch so ein bisschen erwähnt hast, siehst du mehr Potenzial in den defizitorientierten, also in den pathologischen Fällen mit Diagnosen? Den Normal Joes, die einfach nur Stress reduzieren möchten oder im Leistungssport? Wo siehst du da den größten Mehrwert?
Ich kann das gar nicht so richtig priorisieren. Ich kann nur sagen, Forschung gibt's halt mehr zum pathologischen Bereich. Ne? Wenn es jetzt um Schmerzbehandlung geht oder um ADHS-Behandlung, da ist ja Neurofeedback sehr bekannt, Suchtbehandlung, da gibt's halt einfach mehr Studien. Und dieses ganze Thema Performance Enhancement ist da eigentlich erst so in Mitte der 2010er Jahre überhaupt mehr in den Fokus gerückt und inzwischen auch das ganze Thema Stressmanagement. Also das ist einfach eine Entwicklung, wo wir nicht sagen können, wir können bis in die 80er Jahre zurückschauen, sondern wir können im Wesentlichen so 10 bis 15 Jahre zurückschauen. Heißt aber natürlich auch, da ist noch viel Potenzial, vieles auch zu testen, zu evaluieren. Kommen auch immer wieder neue Einsatzgebiete und ich glaube auch, wenn man eine Affinität zu Technik hat und wenn man wirklich dieses Messbare braucht und zum Beispiel sagt, so autonomes Training oder sowas, damit kann ich mich nicht entspannen, dann bin ich zu sehr in meinem Kopf oder es ist mir zu esoterisch oder so, dann ist das echt für alle Bereiche eine sehr gute und hilfreiche Technik.
Okay, spannend. Aber das finde ich eine wichtige Fußnote nochmal, dass es noch in den Kinderschuhen ist, wenn es in Richtung Performance geht, weil das war auch so meine Sicht auf die Dinge, weil viele Leute daraus natürlich sehr schnell ein Produkt schnüren und das dann für ganz viel Geld verkaufen, insbesondere im Profibereich, weil da ja die letzten 0,001% herausgekitzelt werden müssen. Und dann fällt man halt ganz schnell zu diesem, ah, guck mal, dieses Pattern oder dieses Muster sehen wir in pathologischen Fällen. Also muss das ja auch ressourcenorientiert funktionieren. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also da gehen so meine kleinen Glöckchen an. Aber gleichzeitig finde ich das spannend zu hören von dir. Mhm.
Ja, also wir wissen halt schon, bestimmte Muster der Hirnaktivität sind natürlich gut erforscht. Und wenn es darum geht, jetzt gezielt Konzentration in bestimmten Momenten zu fördern, dann weiß man schon, welches Muster der Gehirnaktivität damit einhergeht, auch aus der Grundlagenforschung. Und das wird dann halt entsprechend eingesetzt. Aber es da waren bisher die Gelder nicht so da oder generell leider in der Biofeedback-Forschung im Vergleich zu Pharma oder so, waren die Gelder nicht so da, wirklich große, gut angelegte, randomisiert kontrollierte Studien in dem Feld zu machen. Ne? Das heißt, inzwischen haben wir es bei dem pathologischen Syndrom, haben wir es oft, weil das dann halt auch von neutralen Forschungsgeldern supported wurde. Aber gerade im Performance-Bereich gibt es da halt noch nicht so viel, muss man sagen.
Das ist auch das typische Problem in der Performance. Mhm. Und überhaupt die Leute zu kriegen für Studien, die dann extrem eingespannt sind, Datenschutz und Co. Also klar, aber ich sehe dann doch verglichen zu den ganzen anderen, ich sage mal, Technologien im Fitness- und Gesundheitswesen, sehe ich da eher schon ein großes Potenzial und bin auch sehr gespannt und werde mich da auch ein bisschen mehr reinfuchsen, insbesondere da du ja auch im Symposium dabei bist. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das Thema geht ja dann genau in die Richtung Biofeedback, aber dann bringen wir es so ein bisschen mehr in Physiotherapie und schauen uns nochmal die Methoden an und so. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe, das war ein gutes Intro, also auch von dir, dass wir uns auch mal ein bisschen austauschen und ansonsten auch für die Zuhörer. Und hast du noch einen Punkt, den wir übersprungen haben, wo du sagen würdest, oh, wenn wir jetzt das Fass zumachen, dann ist da leider eine Informationslücke?
Nö.
Okay, perfekt. Dann wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Restwoche, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Da sind
danke,
wir schon.
Dir auch.
Und danke dir für deine Zeit und für die Einsichten. Und wir sehen uns am 14.04.
Ja, spätestens. Ich freue mich. Bis dahin.
Danke dir, Jennifer. Ciao. Ich hoffe, euch hat das Thema genauso getaugt wie mir und für alle von euch, ich habe es am Anfang gesagt, die bis jetzt durchgehört haben, ihr kriegt ein kleines Dankeschön von mir und zwar einen Discount-Code für das Symposium. Das kostet im Moment 99 € und mit diesem Code könnt ihr 20 € sparen. Und zwar ist der Code 20SYMP, also S-Y-M-P, 2024. Alles zusammen, ich wiederhole nochmal. 20SYMP 2024 einfach eingeben im Warenkorb und ihr kriegt das Ding 20 € günstiger. Ich freue mich auf euch.